Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist der Bissl Hockey Roundtable. Ich bin Christoph Fetzer und hier sind die Kollegen. Falsch.
Na,
zwei
geil,
Wochen Pause und dann falsch. Bernd Wickerath und Sebastian Böhm.
Hallo. Guten Tag.
An alle Live-Zuschauer, sorry für die Verzögerung. Vor allem speziell an Christoph Ulrich, der, glaube ich, immer dabei ist zu dieser perfekten Zeit für ihn. Ja. Technical Difficulties im Roundtable. Nehme ich zu 100% auf meine Kappe. Keine Ahnung, warum es nicht funktioniert, wenn es wochenlang immer funktioniert, gleiches Setup. Aber egal. Lass uns über Eishockey sprechen. Wie geht's euch?
Ich denke, du wolltest über Eishockey sprechen, aber ganz gut, danke.
Ja, es hat bei mir auch nichts mit Eishockey zu tun, dass es mir ganz gut geht. Vielleicht geht es mir deshalb ganz gut.
Weil kein Eishockey ist, okay. Mhm. Aber es wird ja irgendwann mal wieder Eishockey sein.
Und dann sieht es so ausgeschlafen aus, wie es selten aussieht, wenn das Stanley Cup-Finale eigentlich hätte sein sollen zu dem Zeitpunkt.
Naja, wenn du wüsstest, wann ich mir die E-Mail selber geschrieben habe für das Quiz, mit dem ich euch grillen würde, würdest du ja nicht von ausgeschlafen reden.
Oh Mann, dieses Quiz. Ich muss weg.
Er muss dazu sagen, wir haben letztes Mal beim Quiz ziemlich versagt, würde ich sagen, ne? Also das war, wir haben, glaube ich, die Lehre, die wir gezogen haben, also ihr habt nicht versagt, ich habe versagt, so ist es eigentlich.
So rum. Ja.
Die Lehre, die wir gezogen haben, ist leichtere Fragen.
Ja. Die kommen heute, keine Sorge.
Okay, wunderbar. Also wir haben wieder ein Quiz mit dabei, aber wir werden natürlich auch so ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen, obwohl so viel hat sich gar nicht getan. Es gab eine Aussage von Gernot Trippke, nachdem er klar geworden ist, okay, bis Ende Oktober keine Großveranstaltung, aber es könnte Ausnahmen sein. Trippke hat sich da ganz zuversichtlich angehört. Allerdings muss man auch sagen, Bernd, das war halt jetzt auch nichts wirklich Konkretes. Also man steht in Austausch mit den Clubs, man steht in Austausch mit den Arenen, wie man das dann vielleicht umsetzen könnte. Für mich ist der springende Punkt, kannst du nachverfolgen, wer tatsächlich dann da war. Also falls tatsächlich was ausbrechen sollte, kannst du dann wirklich sagen, okay, ihr müsst jetzt alle in Quarantäne. So ist momentan, so sehe ich die Situation momentan. Und ich bin immer noch skeptisch, dass das irgendwann so September, Oktober überhaupt dann funktionieren kann.
Genau, jetzt bist du schon ziemlich gesprungen, also alle, die es nicht mitbekommen haben, es gab ja dieser Tage nochmal so ein Treffen oder so eine Entscheidung von Bund und Ländern, die haben dieses Verbot für Großveranstaltungen jetzt ausgeweitet auf Ende Oktober und das würde natürlich dem DEL-Staat, die ja am 18. September beginnen sollte, einen Strich durch die Rechnung machen, aber jetzt sagt Herr Trippke, dass es ja doch eine Möglichkeit gibt, das Zitat, ich lese es mal vor, wir nehmen zur Kenntnis, dass es kein allgemeines Verbot gibt und werden zusammen mit Arenen alle Anstrengungen unternehmen, um so viele Zuschauer wie möglich in die Hallen zu bekommen. Das ist genau das, was du sagst. Es geht halt irgendwie darum, es hinzukriegen, dass man sagt, wir lassen Zuschauer rein, aber nur in bestimmte Bereiche und auch nur die, die wir nachvollziehen können, damit halt jetzt nicht irgendwie unkontrolliert wie auf Volksfesten, Jahrmärkten, was auch immer, da Leute in die Hallen strömen. Ja, und da stellt sich halt die Frage, wie viel dürfen rein, wie viel Abstand müssen da sein, was darf aufhaben, darf es überhaupt einen Schwarzmarkt geben zum Beispiel? Anscheinend nicht. Wird das dann so sein, wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, dass irgendwie der Name aufs Ticket gedruckt ist und man muss sich am Eingang ausweisen? Also, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten, das irgendwie zu machen, aber einen ganz regulären Saisonstart werden wir nicht erleben.
Ich glaube auch, aber trotzdem glaube ich, dass das, was im Moment Vereinsvertreter und Ligenvertreter offiziell sagen und das, was sie im Hintergrund verhandeln und was sie wissen, und was ihnen vielleicht sogar zugesagt worden ist, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also ich gehe schon davon aus, dass es da Pläne gibt. Es ist ja nicht so, dass das Eishockey da allein ist. Also man hört ja da immer wieder, dass Eishockey, Handball und Basketball da in regem Austausch sind, um Konzepte zu erstellen, wie es dann doch wieder möglich sein soll. Deswegen glaube ich, ist dieser Aufschrei, der durch das Verbot oder das ausgeweitete Verbot von Großveranstaltungen unter den Fans vielleicht aufkam, der war dann unter Verantwortlichen gar nicht so groß, weil sie eben seit Wochen da mit der Politik, glaube ich, auf einer anderen Ebene noch verhandeln. Deswegen bin ich, also ich glaube nicht, dass es so kommen wird und ich glaube, dass man da mit ganz eigenen Konzepten dann rangehen wird und noch dazu glaube ich, dass bis dahin noch unglaublich viel passieren kann. Also es ist halt einfach so, wenn die Zahlen weiter runtergehen, wenn sie stabil bleiben, dann wird sich das Leben auch wieder komplett ändern, genauso wie sich's von Mitte April bis Mitte Mai und jetzt dann Mitte Juni total geändert hatte. Auch da waren ja viele Dinge, die wir so nicht für möglich gehalten haben. Und das Leben hat sich ja in vielen Dingen und in vielen Bereichen sehr normalisiert. Und ich glaube, das wird vielleicht auch noch dazu beitragen, dass es da nochmal Veränderungen gibt. Also was jetzt beschlossen ist, muss ja nicht sein, dass es wirklich dann auch so zum Tragen kommt. Werden wir sehen.
Glaubst du, Sebastian, das ist aktuell gut, die Basketballer spielen halt jetzt ohne Zuschauer, ne? Aber die haben halt zumindest da auch schon mal, ja, die wissen halt, wie es ist zu spielen, ja, in der Situation. Glaubst du, dass das ein Vorteil dann auch ist für die anderen Sportarten? Wird natürlich ein anderes Setup sein, denn so wie es jetzt im Basketball funktioniert mit diesem Turnier ohne Zuschauer, wird natürlich im Eishockey nicht sein, ne? Tripke hat ja auch über die Wirtschaftlichkeit gesprochen. Wir haben jetzt öfter schon auch hier thematisiert, dass es halt ohne Zuschauer nicht geht. Aber denkst du trotzdem, dass dieser Wissensvorsprung, den die Basketballer haben, dieser Erfahrungsvorsprung, dass der auch dem Eishockey helfen kann?
Also ich glaube, wie du schon sagst, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also die haben jetzt wirklich ein Konzept erstellt, das offenbar zu 100% funktioniert, wo natürlich auch wie im Fußball auch viel Symbolik mit dabei ist. Also wenn man sich da so einzelne Dinge anschaut, was da alles desinfiziert wird und wer alles desinfiziert wird und wer Maske tragen muss und wo, ist wirklich an vielen Dingen sehr, sehr symbolisch, um nicht zu sagen albern, aber ich verstehe schon, warum man das nach außen irgendwie so präsentieren muss. Und aber eine Frage hätte ich an euch beide da. Nimmt ihr Basketball im Moment wahr? Ihr seid ja da nur so am Rande mit diesen Sportarten. Also interessiert euch das im Moment?
Also ehrlich gesagt gar nicht. Mich hat aber die Basketball-Bundesliga noch nie interessiert. Sag mal so, ich krieg so ein bisschen mit, weil ich natürlich durch Sportseitenblätter, sei es jetzt online oder durch irgendwelche gedruckten Zeitungen oder sowas, und ich habe jetzt zum Beispiel der Podcast der Süddeutschen Zeitung hat das ja jetzt thematisiert, den habe ich gehört, aber den habe ich eigentlich gehört, weil ich ihn immer höre und nicht, weil ich jetzt speziell was zu Basketball hören wollte. Also sonst, und im Deutschlandfunk war ja auch was, aber sonst, ehrlich gesagt, das rein sportlich. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass die Bayern anscheinend nicht ganz so gut sind, wie man es erwartet hätte, aber sonst habe ich da mich nicht gezielt drüber informiert, und das immer so heißt, ja, wir sind jetzt die Sportart neben dem Fußball, die ja die große Aufmerksamkeit auf sich zieht, finde ich überhaupt nicht. Und du merkst ja auch beim Fußball, dass die Leute, die sich vorher interessiert haben, selbst die gucken noch nicht mal alle zu, aber du gewinnst damit ja kaum neue Leute. Klar, am Anfang ist es immer so ein bisschen aufsehenerregend, aber das liegt dann eher an den Umständen, nach dem Motto, wie setzen die das um? Was dann, gab es ja diesen Ärger, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, sind politische Proteste erlaubt? Was ist mit Leuten, deren Frauen gerade irgendwie Kinder erwarten oder die generell kleine Kinder zu Hause haben? Also diese Sachen alle interessant, aber die rein sportlichen Fragen, wer ist gut drauf, wer nicht, wer hat gegen wen gewonnen, interessiert ja die breite Öffentlichkeit überhaupt nicht.
Ich fand es ganz interessant, wie es dann auch von der Übertragung gelöst wird, ne? Weil das kriege ich natürlich ein bisschen mit über Magenta Sport. Ich habe jetzt mit Basketball natürlich gar nichts zu tun, aber ja, die Kollegen sind da mit dabei, mit denen auch so ein bisschen gesprochen, und irgendwie Sascha Bandermann, der ja damit in Quarantäne gegangen ist, also so wie ich das sehe, so Embedded Journalism macht halt da und halt da mit dabei ist, ne? Und ich habe so den Eindruck, dass es ganz gut angenommen wird. Ne? Aber bei mir persönlich ist es halt einfach so, sage ich auch ehrlich, ich habe das vorher nicht verfolgt, ich habe da vielleicht mal ein Spiel reingeschaut und mal mir angeschaut, wie sich das anfühlt, auch so ohne Zuschauer, wobei ich das jetzt auch wieder rum weiß vom Fußball halt. Ich finde es beim Basketball, kannst du es noch, also ich fände es auch mal interessant beim Eishockey, dass dann, da hörst du natürlich auch die Geräusche noch viel mehr, beim Basketball hast du immer dieses Quietschen halt natürlich der Schuhe auf dem Boden, du hast natürlich das Dribbeln des Basketballs, hast auch das Swish oder was auch immer, oder Swish, wenn das Ding in den Korb reingeht, du hast ja diese Geräusche hast du ja im Eishockey auch, also so eine leere Halle, wenn trainiert wird, wo du alle Rufe hörst und so weiter und halt das Klopfen in Schläger auf dem Eis und die Schlagschüsse und so, hat schon auch was, ne? Aber ich glaube halt schon, dass du, ja, ich finde jetzt springen wir von Sportart zu Sportart, aber ich meine, ich habe es im Fußball jetzt auch in mehreren Spielen erlebt, es ist halt schon strange einfach, ne? Yeah. Weil du auch zum Kommentieren, weil du halt normalerweise hast immer einen Klangteppich und du kannst immer schön Emotionen stehen lassen, wenn was passiert ist, aber wenn keine Emotionen da sind, es sind natürlich Emotionen da, aber halt nicht von 80.000, sondern halt von 50 Leuten. Ja, wenn die halt nicht so da sind, es ist immer noch strange.
Aber so gut, dass du trotzdem die beiden Sportarten ansprichst, weil es sind auch genau die Sportarten, von denen Eishockey schon lernen will. Also auch wenn das grundsätzlich jetzt andere Voraussetzungen sind, wenn man sagt, man bringt noch in den letzten paar Wochen zu Ende und man ist nicht auf Zuschauergeld angewiesen und der Basketball sagt, wir machen jetzt ein kompaktes Turnier an einem Ort, ist das natürlich schon was anderes als das, wenn die DEL eine komplett neue Saison startet. Aber es gibt ja diese Taskforce quasi zwischen DEB und DEL, und die haben ja auch ganz klar gesagt, wir orientieren uns daran, welche Erkenntnisse die anderen Sportarten gewonnen haben. Trotzdem ist natürlich schwierig, irgendwie zu sagen, wir übernehmen das, weil willst du jetzt ehrlich gesagt, willst du jetzt 14 DEL-Clubs an einem Ort kasernieren und dann irgendwie sagen, so wie die NHL das auch plant und die NBA, wir machen von morgens bis abends Spiele, das ist ja nicht geplant. Das soll ja schon, wenn möglich, eine in Anführungszeichen normale Saison sein, dass jeder seine Heimspiele hat und dann auch seine Zuschauer reinlassen kann, weil sonst kannst du es ja sparen. Andererseits, bei einer Sache muss ich dir widersprechen, Fetzi, du hast ja eben gesagt, Geisterspiele sind immer noch kein Thema, oder du hast nicht ganz so konsequent gesagt, aber das ist ja mittlerweile schon ein bisschen aufgeweicht. Es wird ja schon gesagt, einzelne Geisterspiele können wir uns schon vorstellen. Es darf halt nur perspektivisch nicht sein, dass wir irgendeine Saison starten und sagen irgendwie, wir gucken einfach mal und vielleicht haben wir am 28. Spieltag mal Zuschauer drin. Also grundsätzlich sind die schon ein bisschen abgerückt von ihrer völligen Anti-Geisterspielhaltung und es könnte schon sein, dass die ersten 2, 3 Spiele vielleicht noch so laufen und dann schrittweise immer mehr Zuschauer reingelassen werden, je nachdem halt, wie das klappt mit so einem Einlasssystem, mit Hygienekonzept und sowas, ne?
Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das ist Hygienekonzept für 1000, 2000, 3000, 4000 Zuschauern, je nach Hallengröße. Das ist so kompliziert und so komplex, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man 2 Spieltage so anfängt und dann switcht man auf was anderes. Und ich glaube, dass man das von Beginn an so machen muss, sonst wird es nicht funktionieren. Und es ist ja auch so, dass man in der DEL, soweit ich das weiß, geht man ja weiterhin von einem ganz normalen, wie ursprünglich geplanten Saisonstart aus. Man geht halt nur davon aus, dass vielleicht die Vorbereitung nicht ganz so lang sein wird und dass die vor allem die Spieler, die aus dem Ausland dazustoßen, dass die sehr viel später dazustoßen und dann die Vorbereitung kürzer wird. Und es wird dann offenbar noch einen Termin geben im Juli, wo man das dann nochmal überprüft, ob man das halten kann. Also da sind ja viele Szenarien im Umlauf. Ich glaube, es gibt aber tatsächlich nur ein Szenario, an dem geplant wird, nämlich das heißt ursprünglich ein ganz normaler Saisonstart irgendwie Mitte September, ich weiß nicht genau.
Ja, da habe ich was ganz anderes gehört. Ich hatte nämlich auch noch gehört, dass es noch einen Alternativplan gibt für Dezember und sogar einen erst für Januar. Und dass es dann heißen würde, wir spielen ohne Playoffs, weil halt ganz klar gesagt wird, die 52 Hauptrundenspiele, also die 26 Heimspiele pro Team, die sind so wichtig, das ist die Basis, auf dem hier alles fußt. Die müssen garantiert sein. Und wir können ja zum Beispiel nicht, wie die NHL das so in Lockout-Saisons sagt oder sowas, wir machen jetzt eine halbe Hauptrunde und spielen dann lange Playoffs, weil für die meisten Vereine würde sich das ja überhaupt nicht lohnen, zu sagen, na gut, dann haben wir irgendwie 2 Playoff-Spieler oder vielleicht 3 Heimspiele maximal und dann sind wir raus. Dafür opfern die ja nicht 10 garantierte Hauptrundenheimspiele. Und deshalb ist halt die grundsätzliche Idee, wir starten später. Also klar, Hauptziel ist immer noch am 18. September zu starten, wie auch immer, aber es gibt auf jeden Fall auch Überlegungen innerhalb der Liga zu sagen, wir starten kurz vor Weihnachten oder erst im Januar, dann aber halt nur die Hauptrunde, die Playoffs machen wir nicht durch, obwohl ja die WM schon nach hinten verschoben wurde. Oder jetzt noch wird, aber das wird trotzdem nicht reichen vom Platz her.
Gut, das widerspricht sich ja jetzt nicht wirklich. Also ich meine, klar, ich hätte es einfach anders ausdrücken müssen. Natürlich denkt man über andere Szenarien nach. Das ist natürlich Quatsch, was ich da sage. Aber ich glaube, dass das erste Ziel ist es weiterhin, diesen ursprünglichen Saisonstart irgendwie dann mit einem Hygienekonzept, das irgendwie möglich macht, dass du halt die Hälfte an Zuschauern vielleicht in die Stadien reinlässt, nur Sitzplätze, personalisierte Tickets und da, glaube ich, versucht man schon am 18.
Aber dann sind wir ja bei dem Punkt, ich meine, so große Hallen, so große Multifunktionshallen, die können natürlich auch alles schnell umbauen, aber was ist denn mit so Hallen wie München, gut, die sind jetzt nicht wirklich drauf angewiesen wegen Red Bull, aber sagen wir mal Iserlohn, wo es viele Stehplätze gibt, in Straubing gibt es nicht wenig Stehplätze, in Ingolstadt gibt es nicht wenig Stehplätze, die musst du ja eigentlich alle freilassen, diese Plätze, ne? Und dann ist irgendwann die Frage, ab wann lohnt sich das überhaupt noch und muss dann nicht irgendeine Form von Transferleistung gezahlt werden, wenn sowas wie Köln, die theoretisch irgendwie 15.000 Sitzplätze machen können. Klar, so viel würden da nicht kommen, aber die haben ja ganz andere Möglichkeiten mit ihrer Halle, dann mit den Sitzplätzen Geld zu verdienen, als jetzt kleinere Hallen, wo es eher mehr Stehplätze gibt. Und dann ist natürlich die Frage, sagst du, dann müssen halt die großen Vereine was an die Kleinen abgeben, obwohl die ja selber nicht wirklich wirtschaften. Also die wirtschaften schon, aber nicht immer, aber es ist ja nicht immer Plus am Ende des Jahres aus. Also das sind alles so Fragen, die irgendwie noch geklärt werden müssen, ob es da irgendeine Form von Transferleistung gibt. Ne?
Ihr habt schon gesagt, oder Bernd, du hast ja schon gesagt, NHL momentan ja auch, geht ja dann Richtung Saisonende spielen ohne Zuschauer. Da wird momentan in kleinen Gruppen trainiert, aber fix ist das Ganze natürlich jetzt auch nicht. Eine andere Nachricht aus Nordamerika wollen wir nicht unerwähnt lassen. Ihr habt das ja, Bernd, auch über den Shorthanded News Kanal verbreitet. Ursprünglich Hockey News Artikel. Da geht es wieder mal um, ja, Rituale im Nachwuchs-Eishockey und ja, das geht jetzt dann, also ich muss tatsächlich sagen, leider ist es für mich gar nicht so überraschend, dass es so weit geht, aber das hat jetzt auch nichts mit Mutproben zu tun, was da berichtet worden ist, sondern das ist sexueller Missbrauch, also wirklich das Allerhärteste, was da berichtet wird von Dingen, die verlangt werden von den Spielern, um sich ja da irgendwie zu beweisen. Und ja, ein weiteres Beispiel dafür, dass wir beim Thema Hockey Culture noch weit davon entfernt sind, von da, wo wir hinkommen wollen.
Ja, absolut. Also, bitte.
Also Eishockey hat da wirklich ein Riesenproblem und ich glaube, da braucht man nicht nach Nordamerika schauen, weil diese Fälle hat es in Deutschland auch gegeben. Als sie publik wurden, sind es zwar schon sehr viel länger her, also es gab hier einen aufsehenerregenden Fall in Schweinfurt, was ein bisschen so 80, 100 Kilometer von Nürnberg entfernt ist. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich kann mich auch an Geschichten erinnern, die man nie so schreiben würde, wo es vielleicht gar nicht so mannschaftsintern, sondern was so Groupies und Frauen angeht und wie man mit denen umgeht. Also das ist erschütternd und mich erschüttert es immer wieder aufs Neue, weil als heranwachsender junger Mann glaubt man irgendwie irgendwann dann aufgrund der Dinge, die man erlebt, an denen man selber teilnimmt, dass einem nichts Menschliches fremd sein kann. Wenn ich sowas aber lese, dann muss ich sagen, es ist absolut widerlich. Und ich war in so vielen Kabinen selber auch, habe so viel Sport selber getrieben. Sowas ist mir absolut fremd, sowas habe ich nie irgendwo erlebt. Und dann muss man sich schon fragen, ob Eishockey da ein sehr, sehr spezielles Problem hat, weil man sagt ja immer, naja, das ist die Gesellschaft und das ist der Sport vielleicht überhaupt. Und wenn junge Männer zusammenkommen und. Aber ich kenne es aus anderen Sportarten. In diesen extremen Ausmaßen kenne ich es einfach nicht. Und ich finde es einfach absolut nur widerlich. Und das ist auch was aus dem Eishockey selber rauskommen muss, weil viele von den NHL-Stars, über die wir dann gern reden, die wissen ganz genau, was da passiert. Die haben das selber erlebt und vielleicht waren sie auch selber Teil des Ganzen und vielleicht auch ein Teil des Ganzen, der sowas begünstigt hat oder vielleicht sogar motiviert hat. Und das muss sich einfach ändern. Also da muss es Leute geben, die dann aufstehen und sagen, so kann es nicht weitergehen, wer als Vater und als Mutter kannst du doch einfach nicht guten Gewissens sagen, okay, mein Sohn, meine Tochter, wobei ich noch nie was gehört habe, dass es in Frauen-Eishockey was Ähnliches gibt, die sollen Eishockey spielen. Das kann man ja nicht guten Gewissens sagen. Die kann man ja da nicht hinschicken. Also mal abgesehen davon von den anderen Problemen mit Gehirnerschütterungen und. Es ist wirklich absolut widerlich und da muss sich was ändern. Und das sind keine Einzelfälle. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, sondern die haben ein Rassismusproblem, die haben ein Sexismusproblem, die haben einfach ganz, ganz gewaltige Probleme. Und auch wenn wir das in Deutschland in den Ausmaßen vielleicht nicht haben, aber ich glaube, dass es ähnliche Dinge auch in Deutschland
gibt. Teilt ihr meine Meinung, dass Social Media da momentan ganz gut hilft, dass sich das verbreitet und das natürlich auch, ich meine, man kann sich natürlich jetzt als Spieler wirklich mit seinem Namen melden, könnte sich aber auch anonym melden, ne, und dann kann sich so eine Dynamik entwickeln. Ich meine, alles, was jetzt so bekannt geworden ist, ging halt auch durch Twitter und die sozialen Medien. Und ja, da verbreitet sich das halt auch ganz gut. Und diese Möglichkeit gab es halt zum Beispiel, vielleicht hätte vor 15, 20 Jahren jemand auch ganz gerne das öffentlich gemacht, aber es gab einfach nicht die Möglichkeit.
Ja, also das glaube ich schon, dass es ein bisschen hilft, aber es ist natürlich auch kein Allheilmittel.
Nein, das sage ich gar nicht, aber die Aufmerksamkeit ist vielleicht dadurch, oder ist sicher dadurch größer, denke ich.
Ja, und ich glaube, es hilft auch Leuten, die das vielleicht erleben und sich nicht trauen, alleine was aufzuschreiben, weil sie vielleicht auch denken, sie sind der Einzige. Also natürlich ist das ein systematisches Problem, ein strukturelles Problem und wir reden da ja nicht von irgendwie stell dich mal auf den Stuhl und sing ein Lied oder wir ziehen dir mal die Hose aus oder schmeiß mal deine Klamotten in die Dusche. Weißt du, sowas hat man auch mal erlebt, auch in der Schule und das ist auch nicht schön, aber mein Gott, aber da reden wir ja richtig über sexuellen Missbrauch, wir reden über richtige Gewalt, die den Leuten angetan wird. Also wir brauchen jetzt nicht alles vorlesen, was in dem Text steht, lest den einfach, das ist wirklich, wirklich hart. Da geht es um diverse Körperflüssigkeiten, die Leute trinken müssen und Gegenstände, die sie in Körperöffnungen reingesteckt bekommen und alles Mögliche und so Sachen. Also ich glaube, dass viele das, wenn sie nicht von anderen Fällen hören, vielleicht auch denken, es liegt an ihnen selbst. Das hört man ja häufiger, dass Opfer von sowas irgendwie die Schuld bei sich suchen, was natürlich absurd ist, aber vielleicht auch ganz menschlich, dass man sagen, warum passiert mir das gerade und sowas. Und wenn man dann vielleicht nicht von anderen Fällen hört, dann kommt man vielleicht auch nicht immer auf die Idee, das so als strukturelles Ding zu erkennen, sondern vielleicht als individuelles Ding. Und ich glaube, da hilft Social Media, dass man dann merkt, okay, es gibt noch andere, denen es so geht und wir sind irgendwie mehrere, die zusammen aufstehen, weil alleine aufstehen ist nicht immer so einfach. Und da sind wir beim allergrößten Problem. Es gibt ja trotzdem Leute, die sich trauen, alleine aufzustehen, dann irgendwie zu Trainern, zu Managern, zu Eltern oder so gehen. Und was auch aus diesem Text jetzt rausliegt, dass es halt immer wieder ist, dass das verharmlost wurde oder dass Trainer teilweise in die Kabine reinkamen, solche Szenen erlebt und gesehen haben, aber anstatt einzuschreiten, irgendwie einfach gelacht haben, einem auf die Schulter geklopft haben und wieder rausgegangen sind. Und da ist natürlich das Riesenproblem, wenn natürlich jemand merkt, dass der eine Art Korrektiv, also der Vorgesetzte, das mitkriegt und nichts macht und das sogar noch unterstützt, diese Kultur, dann wird es natürlich nie besser. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Social Media da so richtig viel hilft, weil das, was hilft, ist das, was jetzt passiert ist, nämlich eine juristische Auseinandersetzung. Man muss wirklich knallhart dagegen vorgehen und da helfen auch keine Fensterreden, da hilft nur Action. Und deswegen muss man irgendwie zum Anwalt gehen, zum Gericht, man muss Leute anzeigen und ganz klar sein. Und das nicht innerhalb der Sportstruktur, nicht innerhalb des Verbandes, sondern man muss vor ordentliche Gerichte ziehen, weil nur dann ändert sich was.
So ist es.
Und natürlich Prävention, das ist ganz klar. Ne? Ich meine jetzt nur die aktuelle Sache, ne? Was schon passiert ist.
Ich finde keine gute Überleitung, aber nee, wir wollen auch heute quizzen. Und dieses Mal hat sich ja der Kollege Bernd Schwickerath was überlegt.
Genau, wir haben uns nämlich gedacht, wir müssen mal was Eigenes machen, wir dürfen ja nicht nur kopieren und deswegen habe ich mir gedacht, ich entwickle mal ein ganz tolles Quiz, was echt total einfach ist, nämlich es heißt Build Your Dynasty und alle, die im Video sind, sehen Herrn Böhm sich schon abtauchen, weil er wahrscheinlich Angst hat, nicht zu wissen. Die Idee ist folgendermaßen, ihr beide spielt gegeneinander, ich bin der Quizmaster, ihr seid die beiden, die Fragen beantworten und wir reden über die Jahre 2010 bis 2019 und zu jedem Jahr gibt es drei Fragen. Wer mehr von euch beiden beantwortet, gewinnt dieses Jahr sozusagen Meister. Und ich vergebe jetzt quasi 10 Meistertitel von 2010 bis 2019 und wir gucken einfach mal, wer von euch mehr Meister wird, wer von euch die Dynasty bildet, um die es hier geht. Also nochmal erklärt, ihr beide seid quasi im Playoff-Finale, es gibt zwei normale Fragen, wenn die einer von euch beide beantwortet, steht es 2-0, hat er die Meisterschaft schon gewonnen, steht es 1-1, gibt es zum Abschluss eine Schätzfrage. Habt ihr verstanden?
Fang einfach, also aber es muss einer anfangen, oder? Also du wendest dich erst an einen, oder?
Man darf immer vorlegen. Dann. Genau. Okay. Ja, gut, ja. Einer fängt an, der hat quasi das Heimspiel. Die erste Frage geht dann an Sebastian, oder was? Jo. Okay, die erste Frage an dich, hast du quasi das Heimspiel. Wenn du die Frage beantwortest, steht 1-0 für dich. Wenn du nicht beantwortest, kann Fetzi das Auswärtsspiel gewinnen. Verstehst
fangen
du?
Fangen wir in einem Jahr an?
2010, klar. Ja.
Mann, hast du jetzt ich habe 2020 vorbereitet, da wäre ich so gut
gewesen. Hast du so Spickzettel mit so Meisterschaften und Topscorer und sowas, ne? Ja, genau, 2020. Okay, also wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, am Anfang soll es ein bisschen einfacher werden, weil sonst ist es ja nicht, dann ist es ja eigentlich unschaffbar, weil man weiß ja echt nicht mehr genau, war das 2011, war das 2012, wann war das denn nochmal? Deswegen, also wenn jetzt Leute sich beschweren, das sind ja alles Billigfragen, mag sein, aber beantwortet sie erstmal. So, Herr Böhm, Ihr erstes Heimspiel, Playoff-Finale 2010. Und da sind wir auch genau beim richtigen Thema. Wer stand denn 2010 im DEL-Finale?
Hannover und Augsburg.
Jawohl, 1-0 für dich. Herr Fetzer, Rückspiel bei Ihnen. Wer schoss denn das entscheidende Tor zum Stanley Cup-Finale der Blackhawks?
2010.
Ja.
Patrick Kane.
1-1. Finale, Großfinale um die 2010er Meisterschaft. Jetzt eine Schätzfrage.
Ja, der gibt Gas, ey.
Ja, wir müssen sein. In welcher Minute, exakt Minuten und Sekunden suche ich, wer näher dran ist, gewinnt, schoss Sidney Crosby das Siegtor im Olympiafinale 2010? Beide bitte einen Tipp abgeben.
64-08.
Herr Böhm?
Warte mal, wenn ich drüber bin, ich muss einfach nur näher dran sein, oder?
Ja,
näher dran.
Ja, du musst sagst 94-09 und 07, wenn du clever bist.
79-12. Ach, scheiße, das war dumm von mir.
Also nochmal. 79, sagst du?
Ja.
Nein, 67-40.
Aber Mann,
also, Sieg Herrn Fetzer. Herr Fetzer ist deutscher Meister 2010. So, weiter geht's mit 2011.
Ja, jetzt gut, geht's. Aber nochmal kurz.
Hannover? Niemand.
Ich hätte eine kurze Frage, Bernd, bei der Schätzfrage. Sollen wir das irgendwie auf dem Zettel notieren und dann hochhalten? Weil sonst ist ja fies, wenn, also Zettel notieren und dann hochhalten hier in die Kamera. Weil wenn einer anfängt.
Ja, wenn ihr jetzt einen Zettel da habt, ist natürlich für die Podcast-Hörer ein bisschen blöd.
Ja, okay, aber gut.
Es war so dumm, dass ich nicht einfach eine Sekunde mehr.
Sag halt viel, ja genau, ich hab's dir doch so gar nicht gesagt, wie ich das machen muss.
Unfassbar. Also Leute, die Zeit drängt, ne? 2011, nächste Meisterschaft.
Okay, ich fange an, ne?
Du fängst an, 40.
Ja.
Die Frage ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, ist mir gerade nochmal aufgefallen. Das ist wirklich ein
Bild. Danke. Für dich. Gut.
Also, Deutschland gewann das Auftaktspiel der Weltmeisterschaft sensationell gegen einen ganz großen der Eishockeywelt 2011. Wer war das? Wer war der Gegner?
USA.
Nein.
Herr Böhm? Ich darf, oder was?
Ja, ja.
Russland.
Russland, richtig. 0-1.
Was war das? War das Spiel auf Schalke gegen Russland?
2011.
Okay, sorry. Ja, gut.
Jetzt kannst du den 2011er Titel schon klar machen.
Ja.
Mit deinem Heimspiel.
Naja, egal.
Welches Team durfte in der NHL 2011 im Draft als Nummer 1 ziehen?
Oh, scheiße, keine Ahnung. Im Zweifel immer Edmonton. 2011. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, 2011, ja, Edmonton.
Richtig, Taylor Hall, richtig, alles klar. Das heißt, du hast den 2011er Titel schon gewonnen. Wollt ihr die Zusatzfrage noch haben, die jetzt Tiebreak gekommen
ist? Unbedingt, ja? Unbedingt.
Du hast keine Zeit.
Okay, damals spielten 14 DEL-Clubs, auch damals gab es 14 DEL-Clubs. Wie viele von den 14 spielen heute nicht mehr in der DEL? Das wäre die Schätzfrage gewesen.
2011. Also jetzt ohne, also wirklich zu schätzen, würde ich sagen 4.
2.
2 ist richtig. Ja. Du bist ein wirklich würdiger 2011er Meister.
Hamburg Freezers und?
Sweep! Sweep!
Ja, das ist wirklich ein Sweep. Ja.
Hamburg Freezers und?
Wer waren die anderen? Hannover, genau.
Hannover, ja, okay. Ja.
2012er Meisterschaft. Herr Böhm beginnt wieder mit seinem Heimspiel.
Ja.
Also die NHL-Saison 2012-13, nee, 11-12, die war's, ne? Begann in Europa. Auch in Berlin. Wer spielte dort gegen wen?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Tipp irgendwas.
Ja, ich weiß noch. Also Mannheim kann ich mich noch erinnern.
Alter, NHL in Berlin.
Ja, ich weiß, aber an das Spiel in Mannheim kann ich mich erinnern. Also die LA Kings. LA Kings? Und den zweiten muss ich auch noch sagen.
Oder? Ja, wer spielte gegen wen, ist die Frage.
Ich weiß nicht. LA Kings gegen die San Diego Gulls. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Fetti, willst du klauen, das Auswärtsspiel?
War es nicht so, dass das Chicago Blackhawks schon mal gespielt hat? Ich würde sagen Kings gegen Blackhawks, aber ich weiß es auch nicht mehr.
Das ist auch falsch. Dann haben wir hier gar keinen Punkt.
Nee.
Es war LA gegen Buffalo mit Erhoff
Buffalo.
Und so.
Buffalo, ja, okay.
Fuck, genau, Buffalo. Oh, ja. Scheiße.
Okay, da weiß ich jetzt gar nicht, wie wir das jetzt auflösen, aber egal. Okay, zweite Frage, fährt sie zuerst. Wer gewann die DEL-Hauptrunde 2012, Entschuldigung.
2012. War ich in den letzten, ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte, da waren wieder die Eisbären. Irgendwann war mal Hamburg ganz vorne und Wolfsburg in der Phase auch. Ich sag ganz verrückt, Grizzlies Wolfsburg.
Falsch.
Fuck. Gibt keinen Meister in dem Jahr, glaube ich.
Ah ja, und Eisbären.
Eisbären ist richtig.
Ich dachte, jetzt komm, so easy.
Ja, das Schwickerrad. Ich mach extra einfach.
Null tricky, das ist ja Wahnsinn.
Aber du hast es falsch gesagt, wenn es so einfach ist. 2012 habt dann ich gewonnen, oder?
Nee, noch nicht, weil eigentlich gibt es ja noch eine letzte.
Aber dann gibt's ja,
das ist jetzt blöd. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht für den Fall vorgebeugt, dass einer von euch diese einfachen Fragen nicht beantworten kann. Das ist natürlich ärgerlich. Egal, dann stellen wir die letzte Frage trotzdem noch und vielleicht kannst du ja ganz nah rangehen. Jewgeni Malkin wurde Topscorer der Weltmeisterschaft. Nicht nah an die Kamera, ich meinte nah an die Zahl. Wurde Topscorer der Weltmeisterschaft. Mit wie vielen Punkten? Das sind ja Schätzfragen, ne?
12.
13.
Ja, cool, das sind 19. Das sind 19, ne? Tja, machen wir jetzt mit 2012?
Kein Meister. Annullierte Saison.
Alles klar, annullierte Saison.
Ja, kriegst du einen Titel einfach? Du hast den Titel gewonnen in der Saison.
Also, Meister der Herzen.
Genau, Meister der Schmerzen. So, 2013, weiter geht's. Wer fängt an?
Christoph.
Stimmt, Christoph fängt an. Vor der Saison gab es den bislang letzten Umzug in der NHL. Welches Team zog von wo nach wo?
Ist wirklich Umzug oder auch Namensänderung?
Ist dasselbe. Wann gab es schon mal außer Flames einen Umzug?
Nein, ich meine hier so Arizona und Phoenix Coyotes.
Falsch.
Nein, das war die Frage, das könnte es sein.
Ganz eindeutig, ich habe es auch so gehört.
Nein, Atlanta Thrashers, Winnipeg Jets.
Richtig, 1-0 für dich.
Ja.
So, Herr Böhm, das Ihr Heimspiel. Die Schweiz kam 2013 überraschend ins Weltmeisterschaftsfinale. Gegen wen?
Schweden.
Sehr richtig, 1-1. Entscheidend, jetzt kommt die Schätzfrage. Es war die 2013, also 12-13, war die erste Saison der DEG nach dem Metro-Ausstieg. Die Kohle war knapp, die DEG wurde...
10,5 Millionen.
Wie viele Spiele gewann sie glatt nach 60 Minuten in der Saison? Komm, haut was raus.
12.
11.
11 ist richtig, wow.
Nein!
Deutscher Meister 2013, Sebastian Böhm.
Wahnsinn. Schreibst du mit, wer mehr Meistertitel holt eigentlich?
Ich wollte es gerade auf meinem Handy. Du schreibst mit? Okay. Alles klar, ich habe, steht 2-1 für dich, ne?
Nee, es steht 2-2.
2-2, auch gut.
2014. Oder es gab keinen Meister, steht 2-1, okay, ja,
stimmt. 2014. Sebastian fängt an, ne? In diesem Jahr wurde Leon Draisaitler Nummer 3 gedraftet. Wer war denn die Nummer 1? Weinst du? Oder?
Neil Jakupov?
Nein.
War früher, ne? Scheiße.
Ja.
Aaron Ekblad war 1 und Sam Bennett war 2.
Wow. Aber ich glaube, die 2 ist falsch, aber die 1 richtig und die ging's.
Sam Bennett war 4. Ryder war 2. Bennett war 4. Okay. Also aber Aaron Ekblad.
Du hast das Auswärtsspiel geklaut und kannst zu Hause die Meisterschaft klar machen.
Ja, Mann.
Ingolstadt wurde nämlich Meister in dem Jahr und es das heißt ja immer, oh, das erste Pre-Playoff-Team überhaupt was geschafft hat. Auf welchem Platz stand denn Ingolstadt nach dem 52. Spieltag?
Bitte! Ich bin mir nicht sicher, ob es, also Sebastian weiß wahrscheinlich komplett. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es 8 oder 9 ist. Ich tippe 9.
Richtig.
Ja!
2014 Meister. Da haben wir natürlich die Schätzfrage weg, aber ich stelle sie trotzdem noch schnell. Kanada wurde Olympiasieger. Wie viele Tore kassierte Kanada ab dem Viertelfinale? Also in Viertel, Halb und Finale insgesamt.
War noch 1 oder so, gell? Ganz wenig.
3-0 Finale, 1-0 Halbfinale.
Gar keins mehr? 0? 1, also 1 oder 0?
Es war ganz knapp 1.
1, richtig, ja.
Hab ich auch aber gesagt, ich, übrigens. Ja, aber schnell, ne?
Ja, ihr seid beide sehr
cool. Hab ich nicht gehört bei dir.
Ja.
Okay, 2015, die nächste Meisterschaft. Aber jetzt steht 2-2 in Meisterschaften.
Ja.
2015. Wer kriegt die erste Frage? Ich habe den Überblick verloren.
Ich habe geklaut vorher, genau. Deswegen
genau, wer kriegt die erste Frage? In der NHL ging eine Krankheit um. Welche war das?
2015. Mumps.
Richtig. 1-0.
Bless you. So, dein Heimspiel. Gib dem Böhm eine Draftfrage. Komm wieder runter.
Ja, der kriegt auch eine gute Frage. Der Spieler des Jahres in der deutschen Eishockey-Liga wechselte danach von Hamburg aus in die Schweiz. Wer war es? Also wer wurde Spieler des Jahres? Das ist jetzt nur ein Tipp, dass er in Hamburg gespielt hat und in die Schweiz wechselte. War das vorher auch ein Tipp.
Nicht so unwichtig.
Nee.
Der Tipp.
Ist er eingeschlafen oder geht es noch weiter?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht. Hat er davor in Krefeld gespielt? Nee, ne?
Ja.
Ja.
Das schränkt aber für dich nicht ein.
So ein kleiner, fieser.
Genau.
Ah, scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Kürzlich erst über ihn nachgedacht und mir gedacht, was ist eigentlich aus dem geworden, was wir überragend haben.
Oh, fuck. 3, 2.
Chris Clark, Kevin, was auch immer, keine Ahnung.
Also, jetzt eine Antwort. Jetzt.
Ja, das war passt.
Ja, fast. Ja, okay, komm, Kevin Clark war richtig.
Ja, ich war mir beim Vornamen auch nicht mehr ganz sicher, aber Kevin Clark, ja, passt. Ja.
So, jetzt kommt eine schöne Schätzfrage. Steht 1-1, jetzt kommt das große Finale 2015. Die Schätzfrage. Die Weltmeisterschaft in Tschechien sorgte für einen ewigen Zuschauerrekord. Wie viele Zuschauer kamen insgesamt zu den 64 Spielen?
Sehr gut. 64 Spiele.
Mhm.
Jetzt kann dann Sebastian mal anfangen bei der Schätzfrage.
333.000.
Na, mehr. Ich sag mehr. Also ich
hätte eher bestimmt nur. Okay.
Ja, ich habe mehr gesagt, also eher in die Richtung 400.000. Aber ich muss es genau sein, deswegen sage ich 333.000 und einer.
Ihr seid völlig am Holzweg. 724.000.
724.000?
Ja, das war ein Schnitt von mehr als 10.000 pro Spiel.
What?
Oder vertue ich mich jetzt? Naja, aber irgendwie war es relativ hoch auf jeden Fall. Oder knapp 10.000.
Okay.
So.
Fetzer führt
3-2, ne?
Ja.
So, 2016. Jetzt beginnt Sebastian wieder. Ja. Das All-Star-Game der NHL gilt als das Beste der vergangenen Jahrzehnte. Warum? An wem lag das? 2016.
PK Subban.
Nein.
Es war 2016 John Scott, der gewählt worden ist.
Richtig, und dann John gemacht Scott.
Hat. Okay. Es ist der Grund. Okay, naja, gut. Das allein. Das sagt alles über All-Star-Spiele aus. Ja.
Komm mal, du willst mir sagen, dass John Scott damals keine große Geschichte war?
Das war eine Nummer, doch. Ja, aber also das Beste ist halt immer, was meinst du mit das Beste?
Ja, die weiße Aufmerksamkeit, die größte
Ja, okay. Ja, das schon. Aber Beste von der Qualität her.
Ach, Qualität reden wir doch bei der Spacko-Veranstaltung nicht.
Ja, ja.
Okay, gut. Auswärts bin ich eh Steiger.
Ja.
Okay. Ja, du kommst gar nicht mehr ran.
Herr Fetzer, wie schon 2 Jahre zuvor bei ihrem olympischen Heimturnier schieden die Russen auch bei ihrer Heim-WM kläglich aus. Gegen wen?
2016. 16 Heim-WM. 2014 Olympia war Finnland, oder?
Mhm.
Weißt du nicht mehr? Haben die da so ein. Vor WM weiß ich echt gar nicht mehr. Ich sag wieder Finnland dann vielleicht, weil sie so ein
Richtig.
Bisschen Trauma haben, ne?
Ja. Richtig. Deswegen habe ich die Frage gestellt.
Ich weiß alle Fetzer-Fragen, weiß ich auch. Alle.
Ja, aber okay. Ich deine auch, weil ich habe schon ein paar Mal geklaut, weißt du?
Ich weiß alle. Als Einzige.
Boah, das ist jetzt wirklich Dynasty, der dritte Titel in Folge. Muss ich.
Dynasty. Dynasty. Wollt ihr trotzdem noch wissen, die dritte Frage?
Nein, du hast keine Zeit mehr. Komm weiter.
Das stimmt. 2017. Es beginnt der Herr Fetzer. Deutschland qualifizierte sich bei der Weltmeisterschaft im letzten Gruppenspiel gegen Lettland dramatisch für das Viertelfinale. Wer schoss den entscheidenden Penalty?
Für Deutschland? Basti Schwele.
Ja, fast, ja. Er weiß es nicht. Oder er ist eingefroren. Er weiß es nicht. Ne, ich habe das wirklich eingefroren, ne?
Der ist wirklich eingefroren.
Ja. Ich dachte, das wäre ein Scherz. Ne?
Hallo, Christoph.
Tja, das ist schlecht. Willst du die Antwort einfach sagen?
Ich hätte jetzt Felix Schütz gesagt, aber stimmt auch gar nicht, oder was?
Fuck. Felix Schütz hat den Ausgleich geschossen, oder? Zum Penalty-Schießen hin.
Kann sein, ja.
Tja, und was machen wir jetzt?
Er ist abgestürzt.
Hoffen wir, dass er wiederkommt, oder?
Dann machen wir einfach nächste Woche den Rest weiter.
Ja, sind jetzt bei 2017. 4 bleiben also noch.
Ja, sehr schönes Quiz. Sehr schön. Vielen Dank, Bernd. War echt cool. Also auch, wenn ich mich wieder blamiert habe, aber okay.
Überhaupt nicht. Ja, ihr habt doch fast alles gewusst. Ihr habt, glaube ich, jetzt 3 Fragen oder 2 Fragen nicht beantwortet.
Nee, Jakubow. Ist ja 2009 wahrscheinlich First Rounder gewesen.
Ja, oder noch früher sogar? Ja, irgendwie so. Oder 11? Nee. Ne, Elfer ja Hall. 2010, ne? Oder? Ja, ich weiß gar nicht. Wieder. Oh, das große Comeback. Bist du wieder da? Ne, ich hab da wirklich nichts mehr, ne?
Das glaube ich auch.
Ich bin wieder da, ja, aber irgendwie läuft die Technik jetzt wieder nicht. Wir müssen uns verabschieden, glaube ich.
Oder machen wir es schnell.
Ne, ist schon wieder weg.
Technik läuft nicht, alles klar. Dann müssen wir uns verabschieden.
Wir verabschieden uns wegen technischer Probleme.
Und es steht, du bist Dynasty Meister. Aber
macht's gut, bis nächste Woche.
Genau, so machen wir's. Bis dann.
Servus, ciao.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ja.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.